Wir wurden schon wunderbar mit hineingenommen in diese Thematik dieses Karfreitags. Das Leiden des Gerechten. Wir haben die Lieder gehört und wir haben auch in der Kindergeschichte gehört, dass dieser Tag wirklich das Unfairste an den Tag bringt und zeigt, wie wir Menschen handeln, wie wir Menschen dem Gerechten Leid zugefügt haben. Und wenn wir heute noch mal uns im Geist an das zum Kreuz begeben, nach Golgatha gehen und schauen, was dort passiert ist, dann sehen wir zunächst einmal, dass dort drei Männer hängen. Dann sehen wir zunächst einmal, dass dort in der Mitte Jesus hängt. Und wir sehen auch die vielen Qualen, die er durchlitten hat. Das, was man ihm angetan hat, dass man ihn geschlagen hat, dass man ihn das Kreuz auferlegt hat und dass er letzten Endes auch wirklich an diesem Kreuz hängen musste. Die körperlichen Leiden werden in der Bibel sehr gut beschrieben. Aber wir haben auch noch einen Hinweis, beziehungsweise wenn wir uns anschauen, was eigentlich das Leiden gewesen ist von Jesus Christus. Was ist das Leiden eines Gerechten, der sich keiner Schuld bewusst ist, wenn er plötzlich zum Sündenbock gemacht wird? Wie beim Aufräumen der Kinder, der da nichts getan hat, der muss plötzlich aufräumen und er hat so das Gefühl, ich habe es verschuldet. Das Leiden des Gerechten. Aber es gibt einen Satz, den wir schon aus der Lesung gehört haben, der uns nochmal in das Innenleben Jesu Christi blicken lässt, wie Jesus es eigentlich gegangen sein muss, wie seine seelische Gemütsverfassung sein muss, als er dort an dem Kreuz hing. Wir haben in der Lesung gehört diesen Satz, Eli, Eli, lama sabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Das zeigt uns, wie es Jesus ging, der Gerechte war, was das für ein Gefühl sein muss, den ewigen Vater gekannt zu haben, und plötzlich ist die Verbindung unterbrochen. Gottverlassenheit für Juden war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten. Wenn du von Gott verlassen bist, wir lesen das in den Psalmen, dann kannst du auch nicht mal mehr mit deiner eigenen Menschenkraft irgendetwas ausrichten. Dann bist du Gott verlassen. Wir kennen das aus der Geschichte Israels, dass Israel eine gewisse Zeitphase der Gottverlassenheit erleben musste. Vom letzten Propheten Maleachi bis zum Johannes der Täufer hatte Israel diese Phase der Gottverlassenheit sozusagen kennengelernt und war sich auch dessen bewusst, Gott redet nicht mehr zu uns. Gott hat uns verlassen. Ein schlimmes Gefühl für einen Juden, gab es nichts Schlimmeres als Gottverlassenheit zu erleben und sich dessen bewusst zu sein, Gott hat uns verlassen. Als Jesus diesen Satz ausrief, Eli, Eli, lama sabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann lesen wir, dass die umherstehenden Juden plötzlich an Eli gedacht haben, an Elia. Ich kann mir das nicht genau erklären, warum sie plötzlich beim Ausruf diesen Satzes an Elia denken musste. Phonetisch klingt das ähnlich, Eli, Eli, aber sie kannten doch die Sprache. Sie wussten doch auch aus dem Zusammenhang, was das bedeutet. Sie konnten sich doch entschlüsseln, dass Jesus in diesem Moment nicht den Elia ruft. Wir wissen natürlich, die Juden, die haben auf Elia gewartet. Aber in diesem Moment hatte das eine ganz andere Bedeutung. Und wir lesen in der Bibel auch, dass die umherstehenden Juden das auch sehr spöttisch aufgefasst haben. Dass sie sich auch sozusagen ihren Spott draus gemacht haben, naja, lass mal sehen, ob er Elia ruft. Aber warum spricht Gott diesen Satz aus? Warum spricht Jesus diesen Satz aus? Jesus wollte nicht die Leute an Elia erinnern, sondern Jesus wollte die umherstehenden Juden an den Psalm 22 erinnern, der im Allgemeinen bei den Juden eigentlich auch recht präsent sein durfte. Jesus spricht diesen Satz aus, Und ich habe den Eindruck, als ob Jesus in seinem letzten Schmerz, in seinem letzten Schrei den umherstehenden Juden noch einmal deutlich machen möchte, dass er der Messias ist, dass er der Gottverlassene ist. Dass er noch mal einen letzten Aufruf macht und sagt, denkt doch noch an den Psalm 22. Ich bin der Messias. Er möchte auf seine Messianität hinweisen in seinem letzten Atemzug, in seinem tiefsten Schmerz. Denkt an den Psalm 22 und nicht an Elia. Lest diesen Psalm und denkt drüber nach, was dieser Psalm bedeutet. Und ich möchte in den nächsten Minuten einmal kurz diesen Psalm mit euch zusammen anschauen. Und ich glaube, dass dieser Psalm wirklich die tiefsten Gefühle und das innere Seelenleben Jesu am Kreuz zeigt, wo wir so ein bisschen nachempfinden können, was dort am Kreuz Jesus eigentlich durchleiden musste und dass Jesus diese bittere Gottverlassenheit auch tragen musste. Ich möchte ganz kurz nicht den ganzen Psalm, auf den ganzen Psalm eingehen. Auf der nächsten Folie sehen wir einmal, wir gehen bis Vers 22. Dort gibt es diese Klagen, die der Psalmist ausruft. In Versen 1 bis 6 eine Klage in Bezug auf Gott. Dann sehen wir, dass er eine Klage ausspricht in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und dann noch die Klage in Bezug auf die Feinde. Ich möchte die ersten 6 Verse einmal vorlesen. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Wir wissen nicht genau, in welche Situation hinein der König David diese Worte geschrieben hat. Wir wissen nicht, was er gerade durchlebt hat, ob er gerade auf der Flucht von Saul gewesen ist. Aber wir sehen hier eine tiefe Not, die David durchlebt von seinen Feinden. Und wenn wir uns zunächst einmal diese Anrede anschauen, dann ist diese Anrede eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn sie ein Mensch ausspricht. Mein Gott, mein Gott. Im Allgemeinen beten wir auch oft und sprechen in unserem Gebet Gott an. Wenn David dieses Gebet spricht, ist das nichts Außergewöhnliches. Aber als Jesus dieses Gebet am Kreuz gesprochen hat, dann sehen wir, dass es etwas Außergewöhnliches ist, dass Jesus am Kreuz seinen Vater mit mein Gott anspricht. Sonst war die Anrede Jesu immer mein Vater. Es war eine Vertrautheit da. Es war eine Geborgenheit da. Jesus wusste, wer sein Vater ist. Am Kreuz plötzlich spricht er seinen Vater mit mein Gott an. Und das ist auffällig. Und das zeigt uns, glaube ich, ganz viel. Es zeigt, dass Jesus sich in dem Moment mit uns Menschen identifiziert, dass er in seiner ganzen fleischlichen Menschlichkeit, wie wir sündige Menschen es auch empfinden, sich mit uns identifiziert. In dem Moment wurde Jesus zur Sünde gemacht, wie wir sündige Menschen sind. Der ewige Sohn Gottes verlässt die Vertrautheit bei seinem Vater und spricht ihn mit Gott an, damit wir sündige Menschen zu Gott Vater sagen dürfen. Gleichzeitig kann man hier auch feststellen, dass bei aller Schwere des Leides und der Last in diesen Worten aber trotzdem ein Festhalten an Gott zu erkennen ist. C.S. Lewis bemerkte zu diesem Psalm und er schreibt dort, in der nächsten Folie sehen wir, im Psalm 22, dem schrecklichen Gedicht, aus dem Christus während seiner letzten Qualen zitierte, ist es nicht der Satz, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, der meistens Gewicht fällt, so auffällig diese Vorhersage auch immer bleiben muss. Es ist die Verbindung von totaler Entbehrung mit totalem Festhalten an Gott, einem Gott, der keine Antwort gibt, einfach weil er der ist, der er ist, du aber bist heilig. Auch wenn es ein Klagepsalm ist, auch wenn hier ein tiefes Unverständnis zum Ausdruck kommt, warum, weshalb, können wir gleichzeitig erkennen, es ist ein Festhalten an Gott. Wenn man sich diesen Psalm durchliest, dann fällt relativ schnell auf, dass dieser Psalm nicht wie andere Psalmen so einen seichten Einstieg hat und dann irgendwann mal zu einem Höhepunkt kommt, wie es oft so bei poetischen Texten ist, sondern dieser Psalm beginnt sofort mit einem sehr steilen, mit dem Höhepunkt eigentlich. Es ist wie eine Bombe, die gleich am Anfang platzt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und alle weiteren Erklärungen untermalen und bestätigen diesen ersten Satz der Gottverlassenheit. Verlassenheit von Menschen kennen wir bestimmt alle. Ich glaube, jeder von uns wurde mal von Menschen verlassen. Es fühlt sich bitter an, es fühlt sich hart an. Aber ich glaube, Gottverlassenheit ist noch mal ganz was anderes. Wenn man dieses Gefühl hat, Gott ist nicht mehr da, Gott hört mich nicht, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Tag und Nacht rufe ich zu dir, doch du antwortest nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere von euch so eine Phase mal durchlebt hat oder gerade durchlebt. Man ruft, man schreit und irgendwie kommt keine Hilfe. Man hat den Eindruck, Gott ist nicht da, Gott hilft nicht. Es muss sich anfühlen, als ob man durch eine Hölle gehen muss. Aber wir müssen auch gleichzeitig hier festhalten, ganz gleich, welches Leid du vielleicht gerade durchlebst, ganz gleich, wie groß unser menschliches Leid ist, Jesu Leiden war viel größer und Jesus kann mit uns mitleiden. Er kann verstehen, was das bedeutet. Er kann verstehen, was Verlassenheit von Menschen bedeutet. Er kann sogar verstehen, was Gottverlassenheit bedeutet. Ohne Hilfe des Vaters zu sein. Das Gefühl der Gottverlassenheit gibt uns so einen ganz kleinen Eindruck davon, wie es sich anfühlt, wenn man tatsächlich und endgültig Gott verlassen sein muss. Also wie es letzten Endes in der ewigen Verdammnis sein muss. Die Klage bei David hier führt nicht dazu, dass David dann sagt, Gott, ich habe den Eindruck, du bist weit weg, also wende ich mich von dir ab, sondern er hält sogar noch fester an Gott. Und er sagt dort sogar, aber du bist heilig. Wir in Sünden geborenen Menschen können Gott in seiner Heiligkeit nicht sehen. Kein Mensch hat Gott gesehen, das können wir nicht. Wir kennen die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes nicht, wie Jesus sie vorher kannte. Wir haben die Heiligkeit Gottes als schuldbeladene und schuldbewusste Menschen kennengelernt. Jesus bis zu dem Zeitpunkt, wo er am Kreuz hing, nicht. Es fällt in diesem Psalm auch auf, dass es hier keine Schuldbekenntnis gibt. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing, für mich und für dich und zur Sünde gemacht wurde, sieht er die Heiligkeit Gottes als ein Schuldbeladener. Er wurde zur Sünde gemacht. Er sieht die Heiligkeit Gottes plötzlich als ein Schuldbeladener. Aber du bist heilig. Gott half Israel immer wieder. Wenn wir in die Geschichte Israels schauen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott geholfen, wie Gott versorgt hat. Und es hilft, wenn wir im Glauben Krisen erleben, dass wir zurückschauen, wie Gott geholfen, wie Gott da gewesen ist. Und da erkennt man, Gott ist ein eingreifender Gott. Gott hilft immer wieder. Wir sehen in diesen Versen eine Klage in Bezug auf Gott, aber ein noch fester Halten an Gott. In der Not hat sich David an Gott geklammert. In der Not klammert sich sogar Jesus Christus an Gott, und wir dürfen es auch tun. Ganz gleich, wie groß unsere Not ist, wir dürfen uns an Gott klammern. Und je größer die Not, desto fester dürfen wir uns an Gott klammern. Als nächstes sehen wir in den nächsten Versen die Klage in Bezug auf die eigene Person, auf dem Schreiber. Und das heißt hier, also wir in der Heiligkeit Gottes erkennen wir Menschen das, was David hier weiter beschreibt. Er sagt: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Es fällt hier dieser Wechsel des Personalpronomens auf. Vorher hieß es immer: Du Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier ist ein Wechsel plötzlich: Ich aber, ich bin ein Wurm. Es ist wie ein Gegensatz. David beschreibt die Situation, wie er sich gefühlt hat. Er hat sich wie ein Wurm gefühlt, klein, verachtet, verspottet, auf sich alleine gestellt, voller Angst. Und die Parallelen hier in diesem Text sind nicht zu übersehen. Fast wortwörtlich wird hier 1000 Jahre, bevor Jesus am Kreuz starb, das gesagt, was Jesus später aufgenommen hat. Wir wissen nicht, wie viel Jesus am Kreuz von diesem Psalm zitiert hat. Wir wissen, Jesus hat diesen Satz: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" ausgesprochen. Ob Jesus vielleicht noch mehr vom Psalm am Kreuz ausgesprochen hat, wissen wir nicht. Aber dieser eine Satz alleine reicht, um die Aufmerksamkeit auf diesen Psalm zu lenken. Und die Juden mussten verstanden haben, dass Jesus eben auch diesen Psalm meint. Und das heißt in Matthäus 27, er hat Gott vertraut. Er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihn hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Jesus hängt am Kreuz, und das sind nicht die gemeinen Römer, die ihn auslachen, die ihn verspotten. Es sind nicht irgendwelche Banditen, die ihn auslachen, verspotten. Es sind die, die im Volk im Namen Gottes aufgetreten sind und Reden geschwungen haben. Die stehen am Kreuz und spotten und sagen: Hilf dir doch selber. Du hast doch zu deinem Gott gebetet. Wo ist dein Gott jetzt? Du hast immer von Gott, von deinem Vater geredet. Wo ist er jetzt in dieser Situation? Kann er dir jetzt nicht helfen? Es fällt auch hier auf, dass das Leid nicht Gott zugerechnet wird, sondern den Menschen. Menschen fügen hier das Leid zu. Und ich denke, dass Jesus eben genau auch das nachempfunden hat, wie ein Wurm zertreten worden zu sein. Der Gerechteste aller Gerechten, der keine Schuld auf sich hat, lässt sich wie ein Wurm zertreten. Das ist unfair, oder? Das ist eigentlich die Definition von Unfairsein, von Ungerechtigkeit. Wie muss es einem Gerechten gehen, wenn er so ein Leiden an sich erfahren muss? Es heißt hier weiter: Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Auch diese Erfahrung hat Jesus machen müssen. Der ewige Schöpfer, der die Galaxien geschaffen hat, der sich auch gedacht hat, wie Menschen zur Welt kommen sollen, durchlebt selber diesen Geburtsvorgang. Zur Welt zu kommen. Er durchlebt die Kleinkind, er durchlebt die Teenie-Phase, er durchlebt den Tod seines Vaters, er macht eine Ausbildung. Jesus wusste ganz genau, was dieses zerbrechliche Menschsein bedeutet, was es bedeutet, zu leben in dieser gefallenen Welt. Und es heißt hier, auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Auf wen können wir uns verlassen, wenn nicht auf Gott? Dieses Geworfensein auf Gott zeigt ja eine ganz starke Abhängigkeit, ein starkes Festhalten an Gott. Wenn dir alles unter deinen Füßen wegbricht, dann wirf dich auf Gott. Und dieses Werfen ist hier auch wirklich ein schönes Bild. Werfen heißt, ich lasse alle Bindungen los und ich lasse mich nur noch auf Gott fallen. Nur noch Gott kann mir helfen. All unsere Hoffnung lasst uns auf Gott werfen, lasst uns alle anderen Bindungen hinter uns lassen und uns auf Gott fallen. Diese Gottverlassenheit, die äußert sich ja darin, hier in diesem Psalm, dass dort eine feindliche Macht ist, die jemanden bedroht. Und der Psalmist hat das Gefühl, ich werde bedroht und ich rufe und ich schreie, aber es ist keine Hilfe da. Und das ist dieses Gefühl der Gottverlassenheit. Es ist eine Bedrohung da, aber keine Hilfe. Und was ist das für eine Macht, die David hier beschreibt? Und er gebraucht in den Versen 13 bis 22 einige Bilder, die er dort verwendet aus dem Tierreich. Und wir lesen uns diese Verse nochmal gemeinsam. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke. Eile mir zu helfen, errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Die Feinde, die hier beschrieben werden, sind ganz bildhaft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor so einem hufescharrenden Büffel gestanden habt oder vor einem Löwen, der plötzlich sein Maul aufgerissen hat, oder vor Stieren. Und wir sehen hier, dass David beschreibt, die ganze Macht des Bösen, das ganze Heer des Bösen hat den Hass und die Aggression auf mich gerichtet. Ich stehe da und ich bin im Fokus dieser bösen Macht. Und wer steckt hinter dieser bösen Macht? Die Bibel sagt uns, dass es der Diabolos, der Durcheinanderbringer ist, der einen Hass hat auf alles, was Gott gehört. Der einen Hass hat auf alles, was Gott aufbaut. Und Diabolos heißt Durcheinanderwerfer. Gott baut auf, der Teufel kommt und wirft durcheinander. Ähnlich wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Wenn jemand kommt, alles durcheinander wirft und weggeht, das ist auch unfair. Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen erwählt, David. Und der Teufel kommt und möchte es durcheinander werfen. Gott sagt, aus deiner Linie wird der Messias kommen und der Teufel möchte das alles durcheinander werfen. Der Teufel macht nicht mal Halt vor dem Sohn Gottes persönlich. Er will auch uns anfeinden und er wird auch uns anfeinden. Und uns muss klar sein, mit wem wir es hier zu tun haben. Uns muss klar sein, welche Absichten der Teufel hat, was er mit uns machen möchte. Das Brüllen des reißenden Löwen, die Verfolgung der Hunderotte und das Scharren der Büffel mit den Hufen, die machen etwas mit David. Die haben auch etwas mit Jesus gemacht und ich glaube, sie machen auch manchmal etwas mit uns. Es heißt hier, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Ich glaube, wenn man diese Worte einmal auf sich wirken lässt, genau das hat Jesus empfunden, genau das hat Jesus gespürt, als er am Kreuz hing. Diese Eindrücke, die wir hier zu sehen bekommen, die David aufgeschrieben hat, die passen ganz gut zu dieser Situation, die Jesus am Kreuz durchlitten hat. Der Feind, der kann uns ganz schön einschüchtern. Der Diabolos, der kann uns ganz schön Angst einjagen. Und am Kreuz sehen wir auch, wie die ganze Macht des Teufels Jesus niederringen möchte, Jesus besiegen möchte. Am Kreuz sehen wir aber auch, dass Jesus unseren Frontkampf durchkämpft hat. Wir müssen nicht mehr an die Front. Jesus hat es getan für dich und für mich. Jesus hat sich in seiner Menschlichkeit, in seiner Fleischlichkeit für uns in die Schusslinie gestellt. Und der Teufel dachte für einen kurzen Moment, mit dem, was er am besten kann, mit dem Töten, dass er damit Jesus niederringen kann. Für einen kurzen Moment sah das auch wirklich so aus, als ob Jesus besiegt ist, aber das war tatsächlich nicht so. Es heißt hier, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Circa 1000 Jahre später lesen wir im Matthäusbericht zum Beispiel genau das. Die Soldaten sitzen, teilen das Los um Jesu Gewand. Sie haben Jesu Hände und Füße mit den Nägeln durchgraben. Diese Zusammenhänge sind nicht zufällig. Diese Zusammenhänge sind nicht von Menschen inszeniert. Das könnten wir Menschen nicht machen. Gott hat dadurch ganz deutlich gemacht, dass Jesus der Versprochene ist. Jesus hat verheißen, einen Messias zu senden und Jesus hat es auch getan. Jesus ist der Versprochene schon aus dem Alten Testament. Wir sehen darin die Absicht Gottes, dass Gott es gut mit uns Menschen meint, dass er uns den Retter schickt, dass er die guten Absichten mit uns hat und das ist etwas Wunderbares. Diese Tatsache, dass Jesus viele Jahrhunderte zuvor angekündigt wurde und dann auch tatsächlich gekommen ist, diese Tatsache macht etwas mit uns. Es erstaunt uns, es verwundert uns, es tröstet uns, aber es stellt uns auch vor eine Entscheidung. Was machst du mit dieser Tatsache? Was machst du mit dieser Tatsache, dass Gott jemand angekündigt hat viele Jahrhunderte zuvor und diese Ankündigung eintrifft? Nimmst du es ernst? Oder ignorierst du diese Tatsache? In den Versen 20 bis 22 sehen wir doch noch eine Hoffnung aufleuchten. Aber du, Herr, allen widrigen Umständen zum Trotz können wir sagen, aber du, Herr. Woher kommt plötzlich diese Hoffnung bei David? Ich glaube, David hat viel mit Gott erlebt. Und David schaut hier zurück und David hat erkannt, Gott lässt uns auch manchmal durch schwere Zeiten gehen. Gott lässt es zu. David hat auch erlebt, wie Gott ihm seine schwere Schuld genommen hat. Aber David wusste auch, Gott hört unser Schreien. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der über diese Erde gegangen ist, der sich an Gott gewandt hat, der zu Gott geschrien hat, den Gott nicht erhört hat. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht gehört hat, auf den Gott nicht reagiert hat. Gott hört auf unser Schreien. Gott reagiert darauf und er hilft uns. Jesus selber betet diesen Psalm am Kreuz. Man könnte fast sagen, Jesus betet mit seinen eigenen ewigen Worten am Kreuz und das gibt ihm Kraft. Ähnlich wie bei der Versuchung, wo Jesus mit dem eigenen Wort Gottes der Versuchung begegnet. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Psalm auch Jesus am Kreuz Zuversicht gegeben hat. Am Ende wird Gott doch hören. Am Ende wird Gott mein Schreien erhören. Er wird mich nicht dieser Gottverlassenheit übergeben und mich in dieser Gottverlassenheit lassen. Das zeigt uns einfach, wie wichtig das ist, dass wir das Wort Gottes kennen sollten. Der Feind wird auch uns anfeinden. Und was ist unsere beste Waffe zur Verteidigung? Es ist das Wort Gottes. Wir haben nichts anderes in der Hand als das Wort Gottes. Lasst uns das Wort Gottes in uns aufnehmen. Lasst uns das auswendig lernen. Lasst uns das immer wieder lesen und darüber nachdenken und das verinnerlichen. Und wenn wir Glaubenskrisen erleben, dann kann uns dieses Wort Gottes helfen. Dann wird es uns helfen. Dieser Psalm, er zeigt eigentlich noch weitere 10 Verse auf. Und wenn wir ab dem Vers 23 weiterlesen, dann geht dieser Psalm in ein Lob über. Aber ich möchte heute bewusst nur bis Vers 22 gehen. Ich möchte uns bewusst in dieser Spannung lassen. Jesus hängt am Kreuz. Jesus ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die ganze sichtbare und unsichtbare Welt damals musste diese Spannung aushalten, dass der Gerechte tot ist. Der letzte Halbsatz heißt, du hast mich erhört. Trotzdem sehen wir hier diese Hoffnung aufblinkend. Trotzdem sehen wir hier, Gott wird erhören. Und wir wissen Gott sei Dank, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er verstanden ist. Aus diesem Gefühl der Gottverlassenheit kämpft sich David, kämpft sich auch Jesus und auch dürfen wir uns durchkämpfen zu einer Gewissheit, dass Gott uns erhört und dass Gott da ist. Amen.